Seite der Vitamine.
Willkommen im Salatschatten mit Jobst, der Sendung mit wenig Musik und viel Palava. Wir werden heute gemeinsam das Sommerloch stopfen mit Gedanken und Wörtern über die Welt, in der wir leben, in der, so wie sie ist, die wenigsten leben wollen, aber die wenigsten wissen, wie anders und warum. Sich darüber Gedanken zu machen, treffen wir uns zweimal im Monat hier von 20 bis 21 Uhr im Salatschatten mit Betrachtungen zu allen möglichen Themen oder mit Gästen, die sich ihrerseits wieder befassen mit einem Stückchen Welt. Heute haben wir einen Gast, den man finden kann in Potsdam, wenn man von der Charlottenstraße einbiegt in die Dortustraße. Auf der rechten Seite gibt es einen Hauseingang, der in einen Hof führt, in einen Hinterhof. Wenn man diesen Hinterhof aber nicht betritt, sondern links in diesem Durchgang eine gläserne Tür in den Fokus nimmt und das Schild liest, was da dran steht, wird man vielleicht in ganz kleinen Buchstaben die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Potsdam finden. Wir haben heute den ehrenamtlichen stellvertretenden Vorsitzenden, so war das richtig?
Sogar den richtigen Vorsitzenden.
Ja, Steffen also Klund zu Gast, hallo.
Genau, Steffen Klund, hallo, guten Abend.
Ach, Klund. Klund. Oh, wieder ein N zu viel.
Kein Problem.
Die Buchstaben, die kleinen, die übersieht man. Warum ist das so versteckt dort in diesem Hauseingang, die Rosa-Luxemburg-Stiftung?
Ja gut, versteckt. Es hängt sicherlich damit zusammen, dass das ein Bau ist, der unter Denkmalschutz steht. Ist natürlich eine schöne Lage, direkt in der Innenstadt. Die Partei, also der Kreisverband der Partei die Linke in Potsdam nutzt den gleichen Standort. Die sind nämlich, wenn man in dem Hinterhof noch 20 Schritte weitergeht, auch mit ihrem Ortsbüro quasi vor Ort dort in der Dortustraße 53 ist es nochmal ganz genau, wer da die Adresse braucht. Und wir haben damals diese Räume angemietet. Ist ein schöner Vortragsraum, den wir da haben, Büroräume. Und wir sind eigentlich von der Lage dort direkt im Zentrum von der Verkehrsverbindung überzeugt.
Gut, die Lage ist zentral, überhaupt keine Frage. Aber wenn man manchmal davor steht, es sind da wenig Ankündigungen, wenig Plakate. Mhm. Und auch die Tür ist nicht gerade einladend. Und auch da findet man wenig Informationen, was da dann an dem Abend stattfindet zum Beispiel.
Ja, das stimmt. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass das Haus gleichzeitig noch als Wohnhaus genutzt wird. Also da gehen die Leute auch ein und aus, die dort quasi da drüber wohnen in den Wohnungen. Das ist ja quasi eine ausgebaute größere Wohnung, die wir nutzen. Und da gibt es natürlich auch Beschränkungen von Seiten des Vermieters. Aber die Kritik nehme ich gerne an, dass wir vor Ort mehr Werbung machen könnten für den Standort.
Wie, was? Der Vermieter mag das nicht, wenn man dort bekannt gibt, was da stattfindet?
Also wir dürfen da nicht direkt an die Glasfassade denn des Eingangs da unsere Plakate überall ran heften.
Mhm. Und dürft ihr einen Aufsteller auf die Straße stellen?
Das ist erlaubt, ja klar. Das macht die Partei ja dort auch. Da steht meistens ja jetzt auch der linke Aufsteller davor.
Ich habe noch nie einen gesehen.
Ja, dann was? Die sind jetzt seit 2 Jahren auch da hinten, wenn man durchgeht, halt durch das Atrium dann im Hinterhof.
Atrium. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung ist eine Parteistiftung der Partei Die Linke, ähnlich wie Adenauer-Stiftung der CDU und Heinrich-Böll-Stiftung und wie heißt die von der SPD?
Das ist die Friedrich-Ebert-Stiftung.
Ah ja, stimmt, genau.
Ja, und dann gibt es noch die Seidel-Stiftung der CSU. Dann sind sie alle komplett. Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, so nennt sie sich denn von der FDP.
Haben die Piraten auch eine Stiftung? Ne?
Nein, die haben noch keine Stiftung. Aber theoretisch, gut, wenn sie jetzt, sieht ja im Moment nicht danach aus, dass sie dann, sind ja nicht im Bundestag vertreten und auch nicht, sieht nicht danach aus im Moment, dass sie in den nächsten Jahren da vertreten sein werden, dann haben sie theoretisch auch die Chance, diese Bundesmittel zu beantragen und dann auch eine, sagen wir mal so, einen politischen Verein ihrer Wahl anzuerkennen als Stiftung. Der Begriff Stiftung führt so ein bisschen in die Irre. Letztendlich sind wir auch in Brandenburg ein Bildungsverein. Wir haben über 100 Mitglieder. Wir sind auch mit Regionalbüros vertreten in Cottbus, in Senftenberg, Frankfurt-Oder, in Brandenburg-Havel, wo ehrenamtliche Mitglieder halt auch Veranstaltungen durchführen. Und dieser Bildungsverein wurde dann in den frühen 90er Jahren als Vertretung der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Brandenburg anerkannt, von Seiten der Landespartei und der Landtagsfraktion. An sich sind wir aber ein e.V.
Ach so, also die Vorgeschichte ist gar nicht unmittelbar als eine dieser Adenauer Friedrich Ebert analogen Stiftung, sondern
genau, das ist
nachträglich
die,
erst dazu
genau, gekommen. Das ist die Besonderheit in Brandenburg, dass die Adenauer Stiftung, Friedrich Ebert Stiftung und so weiter, die haben hier nur quasi Regionalbüros in der Landeshauptstadt Potsdam von Seiten der Bundesebene aus Berlin dann halt oder wo die sitzen. Und wir sind halt hier als einzige Stiftung im Land Brandenburg halt auch, sagen wir mal, regional verankert und wurden dann als Bildungsverein anerkannt von Seiten der Bundesstiftung und der Partei.
Ist das ähnlich wie in Berlin mit dem Verein Helle Panke, der ja auch nicht so unmittelbar zur Rosa-Luxemburg-Stiftung gehört?
Genau, das ist ähnlich. Das sind beides Vereine, die wurden alle 1990, 91 in diesem Zeitraum kurz nach der Vereinigung, wie man so schön sagt, am 3. Oktober dann gegründet in der Bundesrepublik.
Diese Parteistiftungen gelten ja so ein bisschen im Volksmund als die Thinktanks der Parteien, wo die großen Visionen und auch die Ideologien entworfen werden und die, wie spricht man mit dem Volk, aber auch die Konzepte für die Politik, das glaube ich gibt es in der Luxemburg-Stiftung so nicht, oder? Wie in der, gibt ja auch sowas wie die Bertelsmann-Stiftung, wieder ganz anderer Sorte von...
Ja, deswegen, also dieser Stiftungsbegriff, der wird jetzt inflationär benutzt, da müssen wir aufpassen. Mhm. Also, die Rosa-Luxemburg-Stiftung, ich spreche mal für die Berliner Stiftung, also für die große Bundesstiftung, die ist schon ein Think Tank der Partei. Allerdings ist das nicht unbedingt auch von der Partei dann immer gewollt oder so, was dabei rauskommt. Wir sprechen ja hier auch von der Mosaik-Linke, also es gibt ja eine pluralistische Linke, ein sehr breites Spektrum an politischen Themen, die da behandelt werden, auch in der Bundesstiftung. Da arbeiten mittlerweile um die 200 Leute. Da gibt es auch einen großen Auslandsbereich. Wir haben Büros in, ja, ich glaube, über 20, 26 Ländern mittlerweile. Also auf allen Kontinenten ist die Rosa-Luxemburg-Stiftung vertreten. Und sie hat auch ein Institut für Gesellschaftsanalyse, so heißt das. Jetzt komme ich auf deine Frage. Und dort gibt es, wenn man jetzt mal, sagen wir mal so, die aussterbenden 68er Lehrstühle in Westdeutschland jetzt mal so wegrechnet, eigentlich noch die einzigen, wo auch marxistische Theorie oder andere Formen halt, wo noch dran geforscht wird, wo es auch Leute gibt, Wissenschaftler gibt, die dort arbeiten, bis hin halt zu den Klassikern. Also das heißt, die MEW-Werke werden quasi, weil der Dietz-Verlag auch zur Rosa-Luxemburg-Stiftung gehört, und auch das Parteiarchiv wird quasi von der Rosa-Luxemburg-Stiftung verwaltet. Es werden Megabände, also Marx Engels Gesamtausgaben und so weiter, gibt es bis in die heutige Zeit immer noch neu herausgegebene Bände, die von der Rosa-Luxemburg-Stiftung finanziert werden. Also da gibt es schon, sagen wir mal so, doch diesen Bereich der politischen Theorie, nenne ich es mal im Großen. Also wir machen nicht nur Bildungsveranstaltungen, aber unser Verein hier in Potsdam hat natürlich schon personell das Problem, dass er gar nicht über diese Ressourcen verfügt. Wir haben bloß zwei Personen, die und der Rest ist ehrenamtlich und damit führen wir halt zwischen 120 und 160 Veranstaltungen im Jahr in Brandenburg durch und das müssen wir dementsprechend auch dann stemmen. Also da bleibt wenig Zeit, um als Think Tank der Partei zu agieren.
Ja, ich bin ein bisschen überrascht, der Tank, das wäre ja dann eher ein Panzer, in dem Fall wäre es ein Fahrrad, was man dann hier in Brandenburg hat, ein Think Bike,
genau.
Zwei Leute, das hätte ich nicht gedacht, dass das so wenig sind. Mhm. Oh Gott, das ist ja erschreckend. Du sagtest Lehrstühle, Alt-68er, das war ja mal eine Größe in der intellektuellen Landschaft der Bundesrepublik, vor allem in den 80er Jahren, und hat einen erheblichen Einfluss gehabt. Also, denkt da so an Althusser und so, an AfU. Und das gibt es überhaupt nicht mehr. So würdest du das so einschätzen? Ich kenne mich da nicht aus in der bundesdeutschen Gesellschafts- oder geisteswissenschaftlichen Landschaft.
Ja, ich will jetzt niemandem Unrecht tun, wenn ich jetzt vielleicht doch noch einen vergessen habe oder so, aber man kann schon sagen, dass in den letzten 10 Jahren ein Großteil auch der marxistischen Theorie, auch in den Politikwissenschaften, in den Geschichtswissenschaften, in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften doch zunehmend verrentet wird und die Neueinstellung anderen ja, zum wissenschaftlichen Moden, politischen Ideologien, Ausrichtungen unterliegen. Also die Berufungsverfahren folgen einen anderen Trend, aber das hängt sicherlich auch mit dem allgemeinen politischen Klima zusammen in diesem Land.
Okay, dann hat ja die Rosa-Luxemburg-Stiftung eine Aufgabe, die ich bisher noch gar nicht in dieser Weise zu schätzen gewusst habe. Das ist ja dann ja wirklich der letzte Hort, wo man noch konzentriert mit ein bisschen Geld. Hauptamtlich auch, ja, dort arbeiten kann.
Genau, hauptamtlich. Ja, also wie gesagt, wir als Brandenburger Stiftung, als Bildungsverein haben da unsere Grenzen, sagte ich schon, aber wir arbeiten natürlich eng mit den Berlinern zusammen. Ein Großteil unserer Finanzierung von Bildungsveranstaltungen läuft auch über die Berliner Stiftung. Und man könnte es so sagen, dass das wirklich noch so ein Knotenpunkt ist, linker Theoriebildung, aber auch natürlich in der Akademie, die es dort auch gibt, auch linker Politikvermittlung natürlich auch. Ja, also die Angebote, die dort gemacht werden, was da auch, sagen wir mal, so didaktisch, methodisch konzipiert wird, zum Beispiel zu Fragen, also bleiben wir bei den Klassikern, so wie organisiert man so einen Marx-Lesekreis? Da kann man sich auf der Website www.rosalux.de sehr schöne Materialien runterladen, um zum Beispiel das Kapital zu verstehen, um sich damit erstmal auseinanderzusetzen. Sehr schön aufbereitet. Also solche Dinge werden auch gemacht.
Da fiel mir gerade der Georg Füllbert ein. Der ist aber nicht, der ist, glaube ich, DKP, oder? Wo ist
Ja,
der
der ist,
organisiert?
glaube ich, auch in der DKP aktiv, aber der ist ja mittlerweile auch schon, ich glaube, 74 oder so. Das ist ja die ehemalige Uni Marburg. Das sind im Prinzip die ganzen Emeriti, die arbeiten auch mit der Stiftung zusammen. Die sind zum Teil dann auch im Vorstand der Bundesstiftung in Berlin. Aber das ist halt alles nicht mehr aktiv an der Uni vorhanden, ne? Elmar Altvater, FU und so weiter.
Eine traurige Tendenz, und nur die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat noch, ja, Stiftung, ah, das, ja, genau, jetzt fällt es mir ein, was ich eigentlich fragen wollte. Stiftung, da denkt man ja, da kommen dann reiche Leute und geben dann ja ihre Millionen hin, Remzma und so,
Ja.
die kriegt ihr nicht.
Nein, die bekommen wir nicht. Also in der Bundesrepublik schon vor vielen Jahrzehnten gab es mal das Bestreben halt der politischen Parteien, die im Bundestag damals vertreten waren, also SPD, CDU, CSU und FDP, die politische Bildungsarbeit zu fördern, indem man halt parteinahe Bildungseinrichtungen schafft. Die haben sich dann dementsprechend diesen Stiftungsnamen gegeben. Das hängt damit zusammen, dass natürlich laut Grundgesetz die Willensbildung des Volkes in den Parteien stattfindet, repräsentative Demokratie. Wir haben ja keine direkten Formen der Bürgerbeteiligung auf der Bundesebene. Und weil die Parteien so einen herausgehobenen, so eine herausgehobene Stellung haben laut Grundgesetz, wurde gesagt, dass sie auch den Anspruch haben auf finanzielle, steuerliche Unterstützung im Prinzip des Staates über Steuergelder für die Bildungsarbeit und für die Willensbildung halt dann in den Parteien.
Also ich weiß von der Helen Panke, dass die auch von der Lotto-Stiftung Gelder kriegt und ich glaube die Hälfte fast oder so. Das brauche ich nicht so. Das
Naja, wir bekommen als Landesstiftung auch begrenzte Mittel vom Land Brandenburg. Das ist nicht in allen Bundesländern der Fall, aber als sich das Land Brandenburg herausbildete, hat man zwischen den Parteien, die in Brandenburg damals im Landtag waren, so eine Vereinbarung getroffen. Aber das handelt sich um 900.000 Euro oder so für die gesamte Bildungsarbeit aller Stiftungen im Land Brandenburg, also knapp unter einer Million. Wir reden hier auf der Bundesebene aber von Größenordnungen, die ich glaube, jetzt nach einer neuen Haushaltsgesetzgebung auch die 100-Millionen-Marke übersteigen.
Für alle
Für
Stiftungen.
alle Stiftungen zusammen.
Naja, also für ein Land mit
Ja.
Land mit 80 Millionen Einwohnern, ist das, kommt da nicht viel raus.
Ja, genau. Also es
ist ja ein Euro noch was pro Einwohner.
Genau, es lag lange Zeit unter 100 Millionen, aber da jetzt die aufgrund des Erfolgs zum Beispiel der Linkspartei in den letzten, also es zählen immer die fünf Bundestagswahlen bei der Geldverteilung, wollen wir nicht so viel über Geld reden, aber vielleicht ganz kurz. Und die anderen Stiftungen haben natürlich dementsprechend weniger bekommen jetzt in den letzten Jahren. Gerade die Ebert-Stiftung musste bluten nach den Wahlergebnissen, die nach 98 ständig zurückgingen. Und so hat man jetzt, um auch weiter die Mitarbeiter bezahlen zu können und so weiter, die Gelder erhöht von Seiten der Großen Koalition. Also das ist auch so eine Folge der Großen Koalition. Was uns natürlich auch zugutekommt, also wenn wir das gefordert hätten, hätte es das niemals gegeben, aber sie haben sich jetzt im Prinzip etwas mehr genehmigt. Es gibt jetzt 110 Millionen dafür und davon bekommen wir dann dementsprechend auch etwas ab für die Bildungsarbeit.
Vor den letzten Bundestagswahlen hatten wir uns auch kurz dem Thema gewidmet, soll man denn wählen in einem kapitalistischen Staat und die Legitimationsmaschinerie mitbedienen und zur bürgerlichen Herrschaft quasi seine Unterschrift geben. Mhm. Ist das nicht ein Unterfangen, was A, sinnlos ist und B, aber auch für die Öffentlichkeit eine Unterschrift liefert? Und da kam dann auch das Argument, ja, aber die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Also diese Wahlprozente oder die Sitze im Parlament schlagen sich dann nieder in entsprechenden Anteilen an diesem Fonds für die politische Bildung? Ja?
Genau. Das sind die Prozente, die die Partei bekommt bei der Bundestagswahl. Die schlagen sich dann gemittelt durch die Wahlergebnisse der letzten fünf Bundestagswahlen. Deswegen bekommt zum Beispiel die FDP weiter Geld. Ja, also sie ist jetzt nicht rausgefallen. Ist also eine relativ langfristig angelegte Sache, die damit aber natürlich auch viele Projekte, also wenn man zur Wahl geht quasi und hier dann angenommen die Linke wählt und sie bekommt halt über 5%, das ist die Voraussetzung, dass sie in den Bundestag einziehen, dass das dann zählt, dann gibt es dementsprechend auch Gelder für diese Bildungsarbeit. Ja.
Okay, wie viel fällt da ab für die Rosa-Luxemburg-Stiftung von diesem Topf?
Na, das kann man im Prinzip an den Wahlergebnissen ungefähr festmachen. Also
ja, ungefähr,
im Moment liegt sie ja gemittelt bei 8,5 so und dann kannst du ja diese, also im Moment sind es 99 Millionen.
Ach so.
Und davon kannst du 8,5% nehmen, dann kommst du ungefähr auf den Wert, ja, den die Stiftung
99 bekommt. Millionen, wie viel Wahlberechtigte? 50 Millionen oder wie viel sind das?
Also, wahlberechtigt sind in Deutschland, also wir haben ja um die 80 Millionen Einwohner und wahlberechtigt sind dann knapp 50 Millionen, ja.
50, also 99 Millionen zu 50 Millionen Wahlberechtigten hieß also 2 Euro pro Stimme.
Naja, aber es gehen ja nicht alle zur Wahl.
Okay. Wir
haben eine Wahlbeteiligung bloß so von 72%, glaube ich, bei der Bundestagswahl.
Ja, egal, aber es wird, okay, also wenn dann mehr als 2 Euro, weil, ja, klar. Man hat anteilmäßig, ich habe das jetzt gerade mal so im Kopf verglichen mit der Wahlkampfkostenerstattung, die es mal in den 90er Jahren gab, wo man wirklich für jede Stimme 5 Mark bekommen hat, wo es sich dann auch gelohnt hat, wirklich kleine, völlig unbedeutende Parteien zu wählen, dass sie einfach ein bisschen Stimmung machen konnten mit dem Geld. Kann mich erinnern, was habe ich, die Unregierbaren habe ich damals gewählt, glaube ich, paar 90 oder wann das war.
Aha. Allerdings muss ich jetzt auch nochmal dazu sagen, damit kein falscher Eindruck entsteht, weil wir jetzt so viel über Geld und Parteien reden. Wir sind natürlich eine parteinahe Stiftung, aber wir stellen in der Grundstruktur auch, wie gesagt, inhaltlich auch in der Breite kein Wurmfortsatz jetzt irgendwie der Partei dar. Das ist bei anderen Stiftungen anders. Und bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, das nenne ich immer so ein bisschen Heldenfriedhof zum Beispiel oder so, wo dann auch altgediente Parteigenossen dann zum Teil noch irgendwie eine Versorgung bekommen oder so, ja. Wir sind ja hier unter uns. Ja, aber das ist zum Glück bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung nicht der Fall gewesen, weil von Anfang an auch klugerweise die Partei entschieden hat, dass das Einwirken der Partei in die Stiftung direkt auch personell halt nicht stattgefunden hat und da immer eine Trennung war. Also die Stiftung hat auch ihre Personalentscheidung zum Beispiel unabhängig davon getroffen, sodass da auch viele Arbeiten in Berlin in der großen Stiftung, die nicht Mitglied sind der Linken oder in irgendeiner Form. Also das war dann die Mitgliedschaft zum Beispiel überhaupt kein Auswahlkriterium dafür.
Okay, aber wie gesagt, Geld, also das ist
Geld, genau,
ist ein wichtiges Thema, wenn man hier irgendwas auf die Beine stellen will. Man braucht Leute, die auch das nicht nach Feierabend machen, sondern die man bezahlen kann. Und wissenschaftliche Arbeiten heißt halt Ganztag. Ja, und vielleicht dann eben auch Lehrveranstaltungen oder ähnliches und öffentliche Veranstaltungen.
Genau, aber das ist mir wichtig halt, deswegen habe ich das nochmal gesagt, wir dürfen halt, und da werden wir auch kontrolliert, keinerlei Parteiveranstaltungen oder keinerlei Parteienfinanzierung betreiben, weil damit sind gerade Friedrich-Ebert-Stiftung und so weiter schon in den 80er Jahren und so auf die Nase gefallen. Da gab es Skandale auch der Parteienfinanzierung und so, wo die Gelder abgezweigt haben. Diese Gelder sind halt für die Bildungsarbeit. Nicht für die Parteiarbeit in irgendeiner Form. Wir dürfen auch keine Parteiveranstaltungen machen, können nur öffentliche Sachen anbieten, nichts für die Partei.
So, ich glaube, das war jetzt ein guter Punkt, das den ersten Themenkreis abzuschließen und eine kleine Musik zur Entspannung einzuspielen. Ich entscheide mich mal ganz spontan für was Spaßiges, Fanny van Dannen, der den Kapitalismus liebt.
Ich will den Kapitalismus lieben, weil so viel für ihn spricht. Ich will den Kapitalismus lieben, aber ich schaffe es einfach nicht. Dabei verdanken wir ihm eine Menge. Wo wäre unser Wohlstand ohne ihn? Er ist das Element, das uns verbindet. Er ist der Strang, an dem wir alle ziehen. Er holt aus jedem von uns das Beste. Hoch lebe die Konkurrenz. Wo gestern noch Trabis stanken, fährt man heute BMW und Benz. Ich will den Kapitalismus lieben, weil so viel für ihn spricht. Ich will den Kapitalismus lieben, aber ich schaffe es einfach nicht. Doch was ich bin, das bin ich durch ihn. Ich habe ihn verinnerlicht, na klar. Der Kampf ums Dasein hält mich in Bewegung, sonst wäre ich faul. Na, ist doch klar. Es ist so oft die Rede von sozialer Kälte, aber die gab's beim Neandertaler schon. Jetzt haben wir wenigstens eine Heizung und warmes Wasser. Telefon. Ich will den Kapitalismus lieben, weil so viel für ihn spricht. Ich will den Kapitalismus lieben, aber ich schaffe es einfach nicht. Das liegt wahrscheinlich an den Scheißverlierern, die sich immer auf die anderen verlassen, die ihr Leben nicht geregelt kriegen und mir ein schlechtes Gewissen verpassen. Das liegt an dieser christlichen Erziehung, an dieser komischen Schwäche für die Schwachen. Als ob das die besseren Menschen wären, da kann ich ja nur lachen. Ich will den Kapitalismus lieben, denn er liebt mich ja auch. Er hat mir so viel gegeben, ich habe alles, was ich brauche. Obwohl ich ihn so hasste und ich habe ihn scharf kritisiert, aber er hat ein großes Herz, er hat mich voll integriert. Ich will den Kapitalismus lieben und ich hoffe, dass er es hört. Ich will den Kapitalismus lieben mit allem, was dazu gehört. Ich will den Kapitalismus lieben, ich will und kann es nicht. Und das wird so weitergehen, bis einer von uns zusammenbricht. Ich will den Kapitalismus lieben, weil so viel für ihn spricht. Ich will den Kapitalismus lieben, aber ich schaffe es einfach nicht.
Fanny van Dannen liebt den Kapitalismus. Ihr seid auf dem Freien Radio Potsdam Frappo auf 90,7 Potsdam 88,4. In Berlin und ihr hört den Salatschatten mit Jobs zu Gast heute von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg in der Dorthostraße in Potsdam, Steffen Kluth. Wir hatten die interessante Geldfrage, wie sich so eine Stiftung, die natürlich ja der letzte Hort ist, wo man noch politisch arbeiten kann mit Vollbeschäftigten, hat mir jetzt gerade während das Lied lief, wie hast du es gesagt, Entwicklungshilfefonds oder wie war das?
Ja, die Finanzierung der Auslandsbüros, der politischen Bildungsarbeit der Bundesrepublik, das läuft halt über Entwicklungshilfemittel.
Entwicklungshilfe, genau. Also da gibt es ein Ministerium?
Ja, das sind also die Mittel für die, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, dass diese rund 100 Millionen ausgegeben werden in der Bundesrepublik. Das ist für die parteipolitische, also für die Arbeit der Stiftung in der Bundesrepublik, in Politik quasi. Und für die Außenarbeit der Stiftung, man hört ja immer so, oh, die Konrad-Adenauer-Stiftung unterstützt den Klitschko da in Kiew oder die Friedrich-Ebert-Stiftung war in Honduras aktiv oder so beim Putsch und solche Sachen. Ja, das sind die Auslandsmittel dieser Stiftung. Ich sagte ja, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung selbst auch über 20 Auslandsbüros mittlerweile aufgebaut hat, weil sie natürlich auch einen Anteil hat, dann einen Anteil beanspruchen kann an diesen Mitteln. Die werden aber haushaltstechnisch im Bund abgerechnet über das Entwicklungshilfeministerium. Und das ist nochmal deutlich höher als diese 100 Millionen, was da an Geldern reinfließt.
Okay, also man wird dieses Ministerium und den Fonds ja wohl schlecht Ministerium für Imperialismus nennen, sondern oder für deutschen Einfluss in der Welt.
Richtig, der Begriff ist letztendlich falsch. Also es gibt, ich will jetzt nicht auch positive Entwicklungsprojekte, die auch gefördert werden von dem Ministerium, jetzt hier alles über einen Kamm scheren, aber natürlich ist auch die politische oder die außenpolitische Arbeit letztendlich im Sinne der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Interessen auch Aufgabe dann dieser Stiftung. Ja, das ist
gut, also es ist so ein Stück Etikettenschwindel, wenn man das unter dem Label Entwicklungshilfe dort verkauft.
Genau, es ist ein Etikettenschwindel, vielleicht kennen das auch viele Zuhörer, dass man ja diesen Anspruch hat im Sinne UNO, Millenniumsziel und so 0,7% des Bruttoinlandsprodukts für Entwicklungshilfe auszugeben und diese Mittel halt auch für diese deutsche Politikberatung in Anführungsstrichen weltweit, die werden halt auch darüber abgerechnet. Insofern ist das ein Etikettenschwindel, ja.
Politikberatung.
Ich habe es in Anführungsstrichen gesagt, weil es natürlich schon mit was ganz Unterschiedliches auf der Welt, aber in vielen Entwicklungshilfeländern natürlich auch versucht man natürlich Einfluss zu nehmen.
Und,
auf die innenpolitische Entwicklung in diesen Ländern.
Weißt du, was ein Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung, weiß ich, in Indien oder so, dort an politischer Beratung?
Naja, wir sind da letztendlich, ich sag mal, sozialer eingestellt. Also unsere Büros machen auch Entwicklungshilfearbeit. Wir engagieren uns aber auch stark, gerade für benachteiligte Unterprivilegierte, zum Beispiel in Lateinamerika für Inyo-Bauern, die halt um ihr Land kämpfen, ihre Rechte durchsetzen wollen für benachteiligte Frauen und so weiter. Gerade in vielen Entwicklungsländern in Lateinamerika oder in Asien sind wir halt Ansprechpartner auch für die Schwächsten, die sonst halt keine Möglichkeit haben, irgendwie an einen Euro oder dort an einen Dollar oder welche Währung auch immer zu kommen in den Ländern.
Aber wäre es dann nicht einfacher, Gruppen, Parteien, Organisationen in den Ländern zu unterstützen und lebensfähig zu machen, anstatt selber diese Fragen dort sich ans Bein zu binden?
Naja, das ist natürlich auch wieder so eine Frage. Wir müssen, ich will gar nicht so viel über Bürokratie reden, aber mittlerweile ist ein Großteil der Stiftungsarbeit natürlich auch Abrechnung. Also es ist nicht so, dass jetzt der Geldsack da ist und damit dann halt alle beglückt werden, sondern wir müssen auch zeigen, was mit diesen Geldern dann dort gemacht wird vor Ort.
Und da gibt es dann auch entsprechende Kataloge, was darf man, was darf man nicht. Und
genau. Da gibt es dementsprechend also auch Prüfungen halt denn des Bundes. Und
okay, also die Guerilla unterstützen in Guatemala, das geht nicht.
Das geht dann nicht, nein.
Naja, ich meine, die haben ja alle einen parlamentarischen Arm auch. Egal. Mir ist das Wort Entwicklungsländer, ich kenne das aus meiner Kindheit, dann war das, und das schien immer so oder wurde mal so in der Öffentlichkeit platziert. Ja, irgendwann sind die dann auch entwickelt, die sind nun gerade auf dem Weg. Aber unter kapitalistischen Bedingungen wird das, glaube ich, noch 1000 Jahre dauern. Aber dieser Terminus ist noch üblich, ja? Entwicklungsländer, oder ist der inzwischen, man hat ja auch mal dritte Welt gesagt, geht ja auch nicht mehr, weil die zweite weg ist.
Richtig, und, also man spricht ja heutzutage dann eher von Schwellenländern, das sind die entwickelten, zunehmend industrialisierten Entwicklungsländer und dann natürlich auch von den Entwicklungsländern, aber auch von Failed States oder so, wenn man das jetzt
Das ist vielleicht ehrlicher.
Ehrlicher, ja. In der Form.
Okay. Eure Arbeit in Potsdam, geht die voran? Habt ihr viel Zulauf? Habt ihr vielfältige Themen? Die übliche Frage, die solche Bildungsvereine bekommen, kontinuierlichen Nachwuchs bei Mitmachern und auch im Publikum. Wie läuft das hier in der Dodo-Straße?
Ja, aber wir haben natürlich, wie muss ich sagen, alle anderen Bildungsvereine, die es hier auch in Potsdam und im Land Brandenburg gibt, auch, ja, soll ich es Problem nennen? Jedenfalls das Phänomen, dass die Teilnehmer älter werden. Jedenfalls der Durchschnitt der Teilnehmer älter werden. Das haben wir bei uns auch. Also wir sind ein Verein, der auch viele Mitglieder hat, die früher natürlich so auch im, sagen wir mal, im Auswärtigen Dienst der DDR tätig waren. Da gab es hier die Schule für Staat und Recht in Potsdam-Babelsberg. Das heißt, hier war die Kaderschmiede der Außenpolitik der DDR. Und dementsprechend
wurde hier...
Genau, in Griebnitzsee, da ist jetzt auch die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Uni Potsdam in den Gebäuden, richtig. Und dementsprechend haben wir auch relativ viele Leute, die sich halt für so Sicherheits-, Außenpolitik, Krieg, Frieden und so weiter interessieren und machen auch in den Bereichen viele Veranstaltungen, gute Veranstaltungen mit internationalen Gästen. Die größeren Veranstaltungen richten wir dann auch zum Beispiel aus im Haus der brandenburgisch-preußischen Geschichte, im Kutschstall, ja, am Neuen Markt vielleicht, wenn das jemand was sagt dort.
Ja. Wahrscheinlich, ich bin Brandenburger.
Du bist Brandenburg, kennst das nicht, genau. Aber die Potsdamer, die, glaube ich, wissen, was ich meine. Und da haben wir dann auch schon Teilnehmerzahlen Richtung, ja, 50 bis 100 oder so bei Veranstaltungen. Ansonsten haben wir so... Ja, bestimmte Reihen, auch zur Zeitgeschichte, die dann halt gut besucht werden. Allerdings muss ich zugeben, und das ist auch so ein bisschen unser Problem, ist das häufig, sind das bestimmte Kreise aus einer bestimmten Klientel, ja, die auch untereinander dann halt Werbung machen für die Veranstaltung. Und wir haben auch das Problem...
Netzwerke
bilden, genau. Und wir haben auch das Problem, dass wir schauen müssen, wie wir an... Das sehe ich auch meine Aufgabe jetzt als relativ... neuer und junger Vorsitzender dort in der Stiftung, auch neue Netzwerke gewinnen, ansprechen können, weil wir feststellen, mit einfacher Werbung in Zeitungen oder Flyer verteilen, auch an der Uni, in der Mensa irgendwas auslegen zum Beispiel, also um jetzt vielleicht auch das studentische Milieu zu gewinnen, ja, ist sehr schwierig und die Ausbeute ist da nicht sehr groß. Also wir haben das Problem, und das kenne ich aber auch, angefangen bei der Landeszentrale für politische Bildung in Potsdam, über die anderen Vereine, überall das gleiche Problem, dass die Teilnehmerzahlen höher sein könnten.
Und Veranstaltungen direkt an der Hochschule? Habt ihr sowas mal versucht?
Haben wir auch schon versucht, ja. Wir haben mal eine Veranstaltung gemacht, auch in der Euro-Krise damals, 2009, 2010. Die haben wir gemacht mit Helmut Markov, dem stellvertretenden Ministerpräsidenten hier. Jetzt damals auch Finanzminister war Christa Luft war da gewesen, die ehemalige Wirtschaftsministerin der DDR und so. Ja, du schüttelst mit dem Kopf, ich kann euch das sagen. Sieht vielleicht nicht so, aber wir hatten doch einen...
Ich wiege den Kopf.
Ja, du wiegst
etwas
den Kopf.
Bedenklich.
Genau. Aber wir hatten auch ein sehr schönes Plakat gemacht und haben viele Flyer verteilt. Es war eine günstige Zeit, ein Hörsaal in der Uni und ein VWL-Prof hatte sogar dieses Plakat gesehen, mitgenommen in seine Vorlesung und vor über 200 Studenten das Plakat gezeigt, hat gesagt, da könnte man doch mal hingehen heute Abend. Und ja, es kamen dann vielleicht knapp 20 zu der Veranstaltung. Wobei andersrum, wenn der SDS dort an der Uni zum Beispiel jetzt im Wahlkampf letztes Jahr eine Veranstaltung macht mit Sarah Wagenknecht oder auch Gregor Gysi, dann wird halt hingeschrieben, Gysi kommt, Wagenknecht kommt. Es gibt keinen Inhalt auf dem Plakat, aber es sind 180 Leute im Saal.
Okay, das sind dann vielleicht die Techniken der... ja, PR, die man heute pflegen muss.
Richtig. Ja, also es liegt nicht, ich wollte damit sagen, es liegt nicht nur am Inhalt, oder, ja?
Na, ich war das letzte Mal bei euch oben, da war Domenico Losodo dort, das war auch schon ein halbes Jahr her, glaube ich, ja. Und früher regelmäßig, aber jetzt habe ich wenig Themen gefunden in der letzten Zeit, das wird alles ein bisschen mau, und wo du sagst, dass, naja, Christa Luft und Krise, also,
ja, ja.
Da höre ich so im Ohr so ein bisschen das Gejammer, dass Krise ja so ein Also da sieht man, wie schlimm der Kapitalismus ist an der Krise. Und deswegen, also eine Argumentationslinie, die ich quasi auswendig kenne, ich weiß es nicht, vielleicht war es ja ganz anders, aber naja. Mhm. Und also etwas, das dann doch parteipolitisch eingebunden ist, irgendwo scheint mir so. Also nicht sehr analytisch. Aber
ja gut, du hast es ja schon angesprochen, wir haben ja auch Domenico Lussodo eingeladen gehabt, da hatte ich auch Kontakt gehabt, ich war auch mit im Saal. Wir haben uns jetzt, aber da war es dann auch dementsprechend voll, unser kleiner Veranstaltungsraum, den wir direkt in der Stiftung haben, wir mussten da, haben da nichts angemietet, der war dann so voll, dass wir uns zum Beispiel dann nicht direkt gesehen haben. Mhm.
Na gut, also es ist ja dann auch, kann man sagen, ein Popstar der linken Welt so ein bisschen, also ich denke so einen Namen
genau.
oder so. Oder. Mhm.
Also es, letztendlich muss man sagen, dass auch solche politische Bildung heutzutage auch irgendwie dann ein, oder alle Veranstaltungen in dem Spektrum, so ein Event-Charakter doch irgendwie auch hat. Es muss irgendwie, und da gibt es relativ wenige Namen, die man da nennen kann, die dann wirklich ziehen und die auch in den entsprechenden Netzwerken weitertransportiert werden, dass der halt nach Potsdam kommt, dass der halt nach Berlin kommt.
Gut, aber nehmen wir mal an, der und der kommen und es sind dann ein paar hundert Leute da oder 150, dann wäre ja die Absicht, dass dann vielleicht 10 oder 20 mal zu einem Kapitallesekreis oder in einer kleineren Gruppe sich treffen und dann öfter mal über irgendwas diskutieren und nicht alles so an sich vorbeirieseln lassen. Und also dass immer ein bisschen was hängen bleibt.
Genau.
Und auch für die Orga, die man natürlich für jede Veranstaltung wieder braucht. Also das kann man nicht, zwei Hauptamtliche, das ist nicht viel.
Du sagst es.
Oder bei uns im Radio, das hängt dann immer an ganz wenigen Leuten und wenn die gerade krank sind, dann sieht's mau aus. Ich schaue auf die Uhr 38. Das ist auch ein zähes Thema jetzt, so die Öffentlichkeitsarbeit und komm mal, vielleicht
ein weites Feld.
Im dritten, aber auch so, also Finanzen fand ich interessanter. Mhm. Vielleicht ein paar inhaltliche Sachen im dritten Teil. Und ich probiere jetzt mal eine Musik zu spielen. Welche nehme ich denn da? Ich gehe mal ins Mittelalter. Habe ich das schon mal gespielt? Ich glaube nicht. Ungewohnt. Einen Schlager der Renaissance, damals an jeder Straßenecke gespielt, in jedem Gutshof oder so. Saltarello von den Freiburger Spiellaut, wähle ich mal die Variante, auf der Harfe. Mal mit dem Mikro. Jetzt habe ich wieder nicht drauf geachtet, dass mein Laptop der Meinung ist, er muss sich jetzt ausschalten, weil er auf Batterie läuft. Jetzt brauchen wir etwas Geduld. Oder was macht er jetzt überhaupt? Kleinen Moment. Ich muss nur wissen, ob er jetzt auf dem Weg ist. Ansonsten schwatzen wir einfach ein bisschen weiter. Mhm. Er bemüht sich jetzt, Lämpchen leuchten. Aber was tut er? Nichts. Ist der Akku leer?
Opfer der modernen Technik.
Das wäre ein Reinfall. Es sieht so aus. Da muss ich das Netzteil holen. da muss ich dich jetzt mal bitten, etwas zu erzählen.
Ja.
Vielleicht 3 Minuten, bis ich dann Strom besorgt habe. Also ich habe als nächste Veranstaltung gesehen bei euch am 28. August gibt es eine Tagung zum Ersten Weltkrieg.
Genau.
Ja, ist ja 100 Jahre und so. Mhm. Wer da alles da sein wird, wie man da mitmachen kann und wann es da losgeht und welche, wie sich das einordnet. Mhm. Bist du sicherlich auch in der Organisation dieser Veranstaltung mit involviert?
Genau.
Und kannst dazu ein bisschen was sagen.
Richtig.
Und ich hole Strom derweil.
Mach das.
Okay.
Alles klar. Genau, ja, es gibt von Seiten der Bundesstiftung und von Seiten der Landesstiftung Brandenburg verschiedene Veranstaltungen, jetzt zum Gedenken an den 100. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs. Aber wir haben gesagt, wir haben ja nicht nur den Ersten Weltkrieg, der jetzt zum 1. August beziehungsweise 28. Juli, also heute vor 100 Jahren, hat ja Serbien, Österreich, Ungarn, Serbien den Krieg erklärt. Wollen wir nicht nur eine Veranstaltung machen, die den Ersten Weltkrieg behandelt und das Augusterlebnis 1914, sondern das in den Kontext stellen von Krieg und Frieden überhaupt in der ersten Jahrhunderthälfte des 20. Jahrhunderts. Und dementsprechend gedenken wir auch in unseren Veranstaltungen dem 75. Jahrestag des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs am 1. September 1939. Und es gibt dazu dann am Freitag, das ist glaube ich der 29. August, in Berlin im Paul-Löbe-Haus eine tolle Lesung, wo ja, viele Politiker, Künstler, meistens von Seiten der Partei Die Linke, eine Lesung veranstalten. Dort werden Texte gelesen. Die Choreografie hat Franz Sudan geschrieben für die Stiftung. Und dort werden Texte gelesen, also Frontberichte, Karl Liebknecht, die Rede von Karl Liebknecht dann zu den Kriegskrediten 1914. Und um nochmal dieses Erlebnis des Kriegsausbruchs und dann auch die weitere Entwicklung bis dann bis zur Novemberrevolution in dieser auch ein bisschen künstlerischen Choreografie mit Musik doch erlebbar zu machen. Und dazu wird es noch auch im ganzen Land Brandenburg im August, September auch von der Rosa-Luxemburg-Stiftung noch 10 weitere Veranstaltungen geben, die auch dann künstlerisch gestaltet an den Kriegsausbruch erinnern.
Künstlerisch, aber auf der Tagung, ja. Also ich habe gelesen, Kurt Petzold kommt.
Genau, Kurt Petzold kommt. Es gibt dann an dem Donnerstag davor, am 28. ist der Auftakt, da gibt es eine, ist eher ein, ja, sagen wir mal, ein wissenschaftliches Kolloquium, wo auch Professor Kurt Petzold, Professor Jürgen Angelow, also sagen wir Zeithistoriker, dann das Thema behandeln. Wir haben das, wie gesagt, das Thema bewusst ein bisschen breiter gehalten, Krieg und Frieden im 20. Jahrhundert, und wollen dementsprechend noch über die Zwischenkriegszeit sprechen, weil man eigentlich diese sogenannte Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts von 1914 dann auch nicht losgelöst sehen kann zur weiteren Entwicklung bis 1945. Und darum wird sich dann diese wissenschaftliche Tagung drehen. Die findet am 28. August statt im Potsdam Museum. Das ist am Alten Markt gegenüber vom Stadtschloss, im ehemaligen Kulturhaus dort, im Alten Rathaus. Und ja, da könnt ihr euch auch informieren auf der Webseite der Brandenburger Stiftung www.bbg-rls.de. Dort findet ihr alle weiteren Angaben. Und jetzt ist der Jobst wieder.
Aber Urkatastrophe, das hört sich nicht gerade wissenschaftlich an. Das, eher mystisch, ja, und verklärend. Also den, dieses Wort verwendet ihr auch,
Urkatastrophe? Nein, verwenden wir nicht, aber ich habe das, okay, das war jetzt eine Darstellung, die jetzt etwas populärwissenschaftlicher war.
Ja, okay.
Richtig. Bezeichnet wird letztendlich auch in der Zeitgeschichtsschreibung zum 20. Jahrhundert so als Untergang der bürgerlichen Welt bezeichnet, dann halt im August 1914 so der guten alten heilen Welt, wie es dann manchmal so dargestellt wird, und dementsprechend spricht man dann quasi von Urkatastrophe. Das hört sich aber immer so ein bisschen an wie Urknall, als ob es nicht vorhersehbar war, und das ist natürlich
Es brach über uns herein.
Ja, genau, so als großes Unglück, und wenn man so die neuen Bücher sieht, die dazu geschrieben werden, dann ist das, wird auch versucht, jetzt natürlich die historische Darstellung, die historische Rezeption in die Richtung halt zu beeinflussen, dass alle daran schuld waren, und wir dann, wie man schon in den 20er Jahren dann sagte, als man sich mit den Gründen beschäftigte, warum es zum Ersten Weltkrieg gekommen ist, hineingestolpert ist, wie dann Lloyd George, der ehemalige britische Premierminister, sagte.
Naja, also diese Gedenkwelle zum 100. Jahrestag des Beginns des Ersten Weltkrieges, da hatten ja alle befürchtet, dass das eine Riesenpropagandawelle wird.
Richtig.
Ist jetzt durch die Ukraine ein bisschen ins Hintertreffen geraten, aber Gauck macht ja wieder fleißig Kriegspropaganda, und die Etablierung des deutschen ganz gewöhnlichen Imperialismus, also gar nicht mehr jetzt als einen abwertenden Begriff, das gehört halt zum Kapitalismus dazu, zur Nationenkonkurrenz.
Richtig.
Da kann man halt nichts machen und sollte sich auch keine Illusionen machen darüber. Und diese Normalität wird auch wieder mit entsprechender Begleitmusik mit historischen Bezügen und Legitimation oder Geschichtsmythen verklärt werden. Und dagegen, ja, ein bisschen anzustinken, das finde ich schon wichtig.
Richtig, ja, ja. Deswegen habe ich ja gesagt, wollen wir es auch nicht nur in Form dieser wissenschaftlichen Tagung tun, habe das nämlich auch nicht an den Anfang gestellt, was du vorhin gesagt hast, sondern gesagt, dass wir auch bewusst Texte der Zeit ausgewählt haben, um aus verschiedenen Perspektiven halt wirklich den Krieg zu beschreiben, diejenigen auch zu Wort kommen zu lassen, die davor gewarnt haben, die auch dann den Krieg analysiert haben, mit seinen Folgen, Auswirkungen, mit seinen Zielen. Und das soll halt auch, und die dafür ja dann auch im Gefängnis saßen, unter anderem ja auch Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Denen wollen wir damit ja natürlich auch wieder nochmal ein Podium geben. Und deswegen haben wir es bewusst gesagt, wir beschäftigen uns nicht nur mit 1914, sondern auch mit dem 75. Jahrestag des Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges und behandeln das im Zusammenhang, weil uns das auch wichtig ist, politisch.
Okay, ich schaue gerade auf meine Musikliste. Ich werde das Saltarello weglassen und werde ein Lied von meinem Lesebühnenkollegen Konrad Endler spielen. Mittelalter 2 heißt das. Damit ist so ein bisschen auch die Wendezeit gemeint und das Absurde dieser des zurückkatapultiert Werdens in eine Welt, die man schon hinter sich glaubte.
Willkommen im Mittelalter 2. Bitte berühren Sie nicht die Exponate. Willkommen im Mittelalter 2. Lassen Sie sich von der Zeit inspirieren. Willkommen im Mittelalter 2. Oh.
Konrad Endler, Mittelalter 2. Wir haben immer noch für die letzten 5 Minuten Steffen Kluth von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg in der Dorothostraße zu Gast. Wir sind ja hier im Radio und unsere Sendung kann man, so sie denn keine GEMA-Musik enthalten, auch online stellen und im freien Radionet oder auf unserer unseren Webspaces. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung zeichnet die ihre Veranstaltungen auf, dass man die nachhören kann?
Das haben wir auch zum Teil gemacht in den letzten Jahren, nicht bei allen Veranstaltungen. Und haben dann auch so ein Podcast-Format entwickelt gehabt, was wir auf unserer Website dann halt auch hochgeladen haben. Das hat ein Vereinsmitglied von uns gemacht, der Andreas Trunschke. Aber wie gesagt, das sind auch Dinge, die dann ehrenamtlich passiert ist. Im Moment hat er dafür weniger Zeit und insofern ist das leider ein bisschen eingeschlafen. Aber
wo sind die Files alle hin? Die habe ich gar nicht mehr gefunden.
Die hast du nicht mehr gefunden,
ja. Wo geht man da lang? Da, wo der Link war, unmittelbar zu der Veranstaltung, Audiomitschnitte, da war nichts mehr.
Ja, eine technische Sache halt. Wir sind auf der Plattform der Bundesstiftung dort angedockt und da gab es, glaube ich, eine Seitenüberarbeitung und dann kann sein, dass die dann halt nicht mehr auf diese alte Datenbank zugreifen.
Weil also das, vom Gegenstandpunkt kenne ich, dass die also konsequent alle Veranstaltungen versuchen mitzuschneiden und dann online zu stellen oder auch bei Archive.org, dass man eben nicht vor Ort sein muss, genau an dem Tag und dann Zeit haben muss und dann in die Innenstadt oder vielleicht wohnt man gar nicht in Potsdam oder in anderen Städten und da eben, meine Abendbeschäftigung besteht zum Beispiel zu einem erheblichen Teil aus dem Anhören von Audiomitschnitten von verschiedensten Veranstaltungen, also nicht nur Gegenstandpunkt RLS und auch bei Audioarchiv. Das sind eher so kritische Theoretiker, die sammeln auch ganz viel Zeug von allen möglichen Dingen. Halte ich für wichtig, sowas wieder in Gang zu setzen.
Nehme ich mit, haben wir auch schon darüber diskutiert, dass wir das aufgreifen. Bei der Bundesstiftung auf der Seite rosalux.de gibt es zum Teil das auch bei großen Veranstaltungen. Aber man kann das natürlich auch auf alle Veranstaltungen mit relativ wenigen, geringen technischen Aufwand dann halt umsetzen.
Habt ihr mal über einen anderen Ort nachgedacht für die Veranstaltung? Mhm. Zum Beispiel das Haus 2 im Freiland, hier nebenan gleich.
Kommen wir gerne drauf zurück, sehe ich auch viel Potenzial, weil ich vorhin ja schon sagte, dass wir mit den fest verankerten Reihen, die wir haben an bestimmten Orten, natürlich dann auch eine bestimmte Klientel haben, die zu unseren Veranstaltungen kommt. Aber wir sind auch daran interessiert, halt auch neue Zuhörerkreise zu erschließen. Und da muss man, das kann natürlich auch mit dem Ort zusammenhängen. An der Uni hat es nicht so gut funktioniert, aber wir können es auch gerne hier im Freiland versuchen und dann zusammen vielleicht auch ein Programm erarbeiten. Das spielt da sicherlich auch eine Rolle, wer dann da kommt, wer dann spricht. Oder ob man auch andere Veranstaltungsformate halt anbietet, als jetzt diesen klassischen Vortrag mit Diskussionen, wie das dann zu, sagen wir mal, 90% eigentlich in der Bildungsarbeit noch weit verbreitet ist.
Ist ja erstmal nicht schlecht.
Ja, sehe ich auch so. Ich will das auch gar nicht.
Akademisches ist schon notwendig. Also gedankliche Arbeit ist halt, muss man ein bisschen strukturieren. Also das kann man nicht eventmäßig machen. Aber was hier zum Beispiel sehr gut lief, waren die Veranstaltungen, in denen Thomas Ebermann zu Gast war. Einmal mit seinem Theaterstück drüben, Firmen, Hymnen, Handel, Spartakus, gerammelt voll der Saal. Ist jetzt natürlich nicht Theorie, sondern eine theatralische Umsetzung. Und dann nochmal ein Termin hier im Haus 2 Kaffee, wo er nur Essays vorgelesen hat, also polemische Essays, wundervoll, also bissig und eine schöne Sprache auch und das wäre wieder ein anderes Format. Allerdings nicht in dem Sinne, dass man analytisch sich austauschen kann, Argumente entwickeln oder sowas oder klar machen sich, dass Erklärungen suchen für etwas. Das findet dann auch statt beim Zuhören, aber sollten wir ins Auge fassen, wer bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung mitmachen will, wenn es sich an Steffen Kluth und reiche seine Vorschläge ein, jede Art von Aufklärung, von Emanzipation, von Befreiung aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit inmitten des Sumpfes an bürgerlicher Ideologie, die ja auch auf objektive Lebenssituationen wunderbar immer passt und gerne auch vom Untertanen angenommen wird, der ja den Laden auch irgendwo braucht für sich. Sich daraus zu befreien, das muss man halt organisieren und von nichts kommt nichts. Und ja, in der FAZ und in der Bild wird's nicht stehen. Wir werden zum Schluss kommen müssen. Mhm. Phil ist noch uns dran. Phil und Hase, ja, machen heute Sport und Musik, werden wieder die Fußballwelt durchgehen und die Welt der skurrilen Musikschätze, die Phil gesucht hat. Weise an dieser Stelle sonst immer darauf hin, dass man unsere Lesebühnetexte im Untergrund im Nilclub am dritten Freitag hören kann. Im August haben wir sie ausfallen lassen. Wir werden im September wieder starten. Am 19. September kann ich schon mal ankündigen. Einen großen, furiosen Neuanfang wollen wir versuchen, um auch die Besucherzahlen wieder etwas zu pushen. Und wir haben uns Arne eingeladen. Arne Seidel heißt da eigentlich Gespräche mit Gott, als dieser ist er bekannt. Und wir wollen mal schauen, ob wir die nächste Staffel etwas hochkarätiger und lebendiger und publikumsträchtiger füllen können. Jeder dritter Freitag wieder ab September 19. September 20:30 Real fangen wir 21 Uhr an, aber dann auch wirklich im Nilclub am Neuen Palli. Den Salatschatten gibt es wieder in 14 Tagen, sind das 14 Tage, ja? Wenn kein fünfter Montag dazwischen ist, also am zweiten und vierten Montag im Monat. Thema weiß ich wie immer noch nicht, aber mir wird was einfallen und egal was. Ich wünsche euch einfach ein schönen Montagabend und womit entlasse ich euch mit ein bisschen grusamer Folkmusik aus der Bretagne Zeff.
Freies Radio Potsdam.
In Potsdam auf 90,7 und in Berlin auf 88,4.
They started in slave ships.
Slave ships. There are more records of slave ships than one would dream. It seems inconceivable. until you reflected for 200 years ships sailed carrying cargo from slaves.
Non-violent. In the face of the violence that we've been experiencing for the past 400 years, is actually doing our people a disservice. In fact, it's a crime. It's a crime.
Here come the drums!
Yeah.
All right. Here come the drums.